Gurka und ich heiße dich heute herzlich auf meinem Podcast Dein Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe so gerne viel zeitgenössische Musik, experimentelle Performance, Multimedia. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau immer wieder gern auf meine Webseite www.irenekurka.de und ich lade dich herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Ja, und während ich das jetzt hier für euch aufnehme, bin ich schon in freudiger Erwartung, denn ich habe einige Konzertreisen ins Ausland. Ich werde in Polen und in Rumänien singen und ich bin in großer Vorbereitung für Rainy Days Festival Luxemburg in der Philharmonie, wo ich am 23.11. um 11.30 Uhr vormittags das neue Werk von Lia Muir singen werde, Embodiment, eine Filmoper oder Multimedia-Oper oder ein Multimedia-Drama. Also es gibt Film. In dem Film gibt es den Schlagzeuger Michael Weilacher zu sehen oder Michael Weilacher. Großartiger Schlagzeuger und großartige Präsenz auf Bühne und Film. Ich selbst bin auch in diesem Film zu sehen und zu hören. Und ich werde aber auch live dazu performen und da habe ich jetzt noch einiges zu tun. Aber ich freue mich so sehr auf all diese großartigen Projekte. Ich bin so dankbar, dass ich das alles machen darf, dass ihr meine Arbeit schätzt und dass ich eben gebucht werde, um all das machen zu können. Und ich mache das ja so gerne und gleichzeitig weiß ich ja, es ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, wir wollen alle gehört und gesehen werden. Und wenn es dann passiert, ist das auch überwältigend. Ich habe heute eine wunderschöne Podcast-Folge für euch mit Saskia Worf. Saskia Worf ist Flötistin, Bloggerin, Podcasterin, Pädagogin und auch Dozentin im Career Center der Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf. Und ich freue mich so, dass ich dieses Gespräch mit Saskia habe, weil sie ist eine der inspirierendsten und auch mutigsten Frauen, die ich in letzter Zeit kennenlernen durfte. Ich sehe es auch als ein Riesengeschenk für die Hochschule in Düsseldorf, eine Frau wie sie dort zu haben. Und ich höre auch schon, dass die Studierenden ihre Arbeit auch sehr wertschätzen und sehr froh sind, a, dass es dieses Career Center jetzt gibt, und B, dass dort eben zwei großartige Dozentinnen sind, Barbara Volkwein und eben Saskia Worf. Das Schöne ist für mich, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast angedeutet. Ich bin über gewisse Wege und ihr wisst ja, ich habe ja dieses Interesse für Psychologie und alternatives Heilen und was hat es mit der Stimme zu tun, bin ich auf eine Körperarbeit gestoßen, die ich Best Move nenne, wo wir in der Lage sind, eben Verstand, Herz und Körper auf geniale Art durchzuschalten, dass eben auch die Ideen in die Umsetzung kommen und auch Herz dabei ist, sagen wir es mal so. Und ja, ich bin ganz beglückt auch. Ich habe jetzt diesen Kurs schon mehrfach hier in einem Yoga-Studio in Düsseldorf gegeben. Ich habe zwei Kurse mit der Kombination von Best Move und Stimmtechnik für den Chorverband Düsseldorf gegeben und ich gebe im Dezember einen Workshop für das Career Center der Robert Schumann Hochschule eben mit Best Move, wo wir uns angucken, wie das überhaupt ist, welche Ziele habe ich und wie erreiche ich sie, aber eben auch, wie nehme ich den Körper mit. Denn sehr häufig ist es so, dass wir vielleicht eine ganz gute Idee vielleicht schon haben, vielleicht haben wir auch eine Strategie und trotzdem kommen wir irgendwie entweder nicht in die Umsetzung oder aus dem Quark oder vielleicht setzen wir sogar was um, aber es kommt nicht das zurück, was wir uns wünschen. Und das ist häufig so, dass der Körper nicht so richtig dabei ist. Also wir werden da sicher auch nochmal drüber reden Oder wenn ihr Interesse habt an dieser Arbeit, dürft ihr mich auch gerne anschreiben. Und ich bin eben sehr froh, dass Saskia Worf und Barbara Völkwann eben auch die Schätze in dieser Methode sehen und mich dann eben auch an die Robert-Schumann-Hochschule ins Career Center holen. Das ist die eine Sache, die mich jetzt auch noch mehr mit Saskia verbindet. Und die andere wunderbare Sache ist, dass Saskia, ich glaube, so ein Jahr nach mir auch einen Podcast gestartet hat, Manage Music. Und wir waren beide eben noch vor dieser Corona-Zeit. Falls ihr euch erinnert, in Corona sind die Podcasts ja wie sonst was aus dem Boden geschossen. Und viele sind auch wieder eingegangen seitdem. Und ja, ich habe ja 2018 gestartet und Saskia 2019. Und auch Saskia podcastet immer noch. Es ist auch richtig gut. Also ich höre mir selber immer wieder mal auch Folgen eben von Saskia an. Und als wir dann eben im Austausch waren, lag es dann doch sehr schnell auf der Hand, dass wir uns erstmal gegenseitig interviewen. Also heute hört ihr Saskia. Saskia hat mich auch auf Manage Music interviewt. Das Interview ist im September erschienen, das kann ich auch gerne nochmal hier verlinken. Da erfahrt ihr ein bisschen mehr über mich, aber auch über Saskia. Und es gibt noch eine Ankündigung zu machen. Saskia und ich haben beschlossen, weil es noch so viel mehr Themen gibt, als wir vielleicht bislang in unseren beiden Interviews aufgreifen konnten, dass wir im Jahr 2026 einmal im Quartal ein Gespräch machen werden, für euch und alles, was uns so einfällt. Aber wenn ihr Ideen und Wünsche an uns habt, dann schreibt mir oder Saskia. Dann werden wir das gerne mit reinnehmen. Oder wenn ihr ganz konkrete Fragen habt, nehmen wir das alles gern mit rein. Und wir erfüllen uns somit einen großen Wunsch auch. Denn es ist so, in der Podcast-Szene ist es durchaus üblich, dass ich Podcaster interviewen, oft auch wenn sie vielleicht so aus einem Bereich sind. Aber wenn es so ist, wie es bei mir damals war, ich war ja in meinem Bereich Pionierin, das ist zwar einerseits super, super cool und da bin ich auch stolz drauf, aber der Nachteil war, ich konnte keine Kooperation machen, weil es niemanden sonst außer mir gab. Und der lieben Saskia ist es lange Zeit ähnlich gegangen, dass sie dann da losgestartet ist, aber auch nicht so richtig wusste und eigentlich auch gerne mal mehr kooperiert hätte, weil natürlich klar, es kann ja sein, dass Hörer von mir auch die Arbeit von Saskia total schätzen und oft, wenn jemand gerne auch viel Podcast hört, sind wir ja immer froh, wenn wir noch einen anderen guten Tipp kriegen und das in unsere Abo-Liste aufnehmen können oder wenn wir dann auf langen Fahrten oder so sind, wissen, hey, da gibt's noch was Cooles zum Hören. Und genauso ist es natürlich möglich, dass HörerInnen von Saskia sagen, Mensch, die Sachen, die Irene da bespricht, die finde ich eigentlich auch ganz cool und da abonniere ich gern auch den Podcast. Und insofern freue ich mich sehr. Also ich freue mich sehr, sehr, sehr über alles, was sich mit Saskia und mir bereits ergeben hat. Und ich bin sicher, da wird sich noch mehr ergeben. Und nun wünsche ich euch viel, viel Freude mit dem Interview mit Saskia Worf. Hallo liebe Saskia Worf. Ich freue mich total, dass du endlich hier bei mir bist in meinem Podcast. Endlich.
Ja, endlich.
Bei mir in Düsseldorf. Und ja, du bist Flötistin und noch so viel mehr. Mhm. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Ich möchte aber auch bei dir so gerne damit starten, welche Bedeutung hat Musik in deinem Leben oder auch die neue Musik? Spielst du auch neue Musik?
Mhm. Ja, also die Musik hat einen sehr, sehr, sehr langen Weg bei mir. Ich bin sehr, sehr früh schon in der Musikschule groß geworden von meinem Papa und habe viele Instrumente gelernt, spiele die auch heute alle noch. Ich glaube, man nennt es Multi-Instrumentalistin. Ich habe diesen Begriff tatsächlich nie benutzt, aber irgendwann habe ich gedacht, eigentlich gehört genau dieser Begriff darüber gesetzt. Wenn man Flöte, Klavier und Schlagzeug spielen kann, dann ist es, ne? Und irgendwann habe ich mich auf die Flöte spezialisiert und Musik war als Kind für mich mein Safe Space, der Ort, wo ich mich emotional ausdrücken konnte, wo ich mich hinretten konnte, wenn mir alles zu viel wurde. Ich irgendwann auch in meiner Studienzeit gemerkt, dass ich einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit früher verbracht habe, an Instrumenten einfach zu spielen und nicht irgendwie zu üben. Und dass das Üben im Studium, da kommen wir bestimmt auch später nochmal zu, natürlich das irgendwie ein bisschen zerstört hat, dieses Gefühl. Und das war für mich immer, es war immer ein Safe Space, Musik. Und ja, im Studium habe ich mich, weil es um neue Musik geht, ich habe mich noch vor meinem Bachelorstudium völlig fasziniert für Flöte-Solo-Neue Musik. Das war schon was, was ich total cool fand. Und dann bin ich zu meiner Mentorin Karen Levine damals 2014 das erste Mal auf einem Kurs gewesen. Und ich war so, es hat sich mir eine Welt eröffnet nach all dem Haydn und Mozarts und Kummers und Fürstenhaus, die ich gespielt habe. Und ich dachte, was geht eigentlich auf der Flöte alles ab? Das ist ja krass. Und habe damals bei ihr mehrere Werke gehört, wo ich noch mit, damals war ich ja 20, nicht annähernd drüber nachgedacht hätte, ich das jemals spielen kann. Ja, und dann habe ich durch sie den Zugang gefunden und habe tatsächlich, muss ich überlegen, 9 Jahre später meine erste Solo-CD rausgebracht mit 8 Werken für Flöte Solo aus den letzten 50 Jahren. Also meine erste Solo-CD ist eine CD mit ausschließlich neuen Musikwerken. Und vor allem war mir wichtig, da zu zeigen, was neue Musik alles kann. Dass es eben nicht nur, das weiß ich, dass du das im Podcast natürlich auch schon viel bei dir versprochen hast, es ist nicht nur irgendwie komisches Geplänkel und was viele Menschen nicht verstehen, was das eigentlich soll, sondern wirklich, was kann ich mit all diesen zeitgenössischen Spieltechniken auf dem Instrument eigentlich alles ausdrücken, was für Klangwelten kann man so bilden, und deswegen heißt die CD auch Flötenklangwelten. Und hat in meinem Leben einen sehr großen Stellenwert. In meinem Leben als Flötistin hat es einen sehr großen Stellenwert. Und bin einfach sehr dankbar, dass ich damals diesen Weg gefunden habe, dass ich eben nicht ausschließlich, in Anführungsstrichen, klassische Flötistin bin, sondern eben auch alles andere machen kann und mich ein 13/16-Takt nicht aus dem Konzept bringt, wenn ich ihn sehe.
Ja, Karen Levine ist natürlich unglaublich beeindruckend, uns selber so eine großartige Interpretin und Präsenz und alles. Und würdest du sagen, dass auch diese modernen Spieltechniken deine klassischen Spieltechniken verändert haben oder vielleicht auch verbessert haben?
Ja, definitiv. Da gehe ich auch in meinen Unterrichten immer drauf ein. Also gerade so Sachen wie dieses Mitsingen spielen, du bist ja Sängerin, dass wir die Stimme nutzen, sorgt zum Beispiel beim Flötespielen dafür, dass man den Kehlkopf entkoppelt von der Tonhöhe. Normalerweise bei den meisten Flötistinnen und Flötisten geht der Kehlkopf ungefähr mit der Höhe der Tonhöhe mit. Und das sorgt dafür, dass in der Höhe viele sehr eng klingen auf der Flöte, weil der Kehlkopf halt auch nach oben wandert, auch wenn das man gar nicht so wirklich merkt. Und wenn man halt anfängt mit Stimme zu spielen und zum Beispiel sehr tief singt und gleichzeitig sehr hoch spielt, gibt es irgendwann so einen Entkopplungseffekt, wenn man das, muss man ein bisschen üben. Und das habe ich damals dann mit 18, 19 sehr viel trainiert. Ich habe immer sonst den Ton, den ich gesungen und gespielt habe, war immer identisch. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu entkoppeln durch Techniken, die ich halt in so einem Stück lernen musste. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie mein Klang sich verbessert hat, wenn ich Mozart gespielt habe. Weil der Klang wurde voller, der Klang wurde in der Höhe offener. Das ist so ein Beispiel. Und was ist halt, also was für mich der größte Flex ist eigentlich, ist die Flexibilität, die wir kriegen, dadurch, dass wir auf der Flöte so viele Techniken haben, wo wir den Ansatz verlassen, weil wir irgendwie einen Tangram machen, wo wir so ein Flup-Geräusch machen oder ein Pizzicato mit der Zunge, Pizzicato mit der Lippe. Also wir verlassen ständig den Ansatz und müssen ihn wieder zurückfinden. Also das ist so dieses, ich klebe nicht so an meinem Ansatz und denke, wenn ich den jetzt verlasse, finde ich meinen Ton nochmal vielleicht. Das sorgt für unfassbare Flexibilität und Sicherheit, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt eine Phrase habe, die tonal ist und danach muss ich irgendwie sowas machen und dann muss ich wieder zum Ton zurück. Das sorgt einfach für Sicherheit und auch für rhythmische Sicherheit natürlich. Wenn man sich so einen Mozart anguckt, das ist natürlich tonal sehr anspruchsvoll, aber rhythmisch vielleicht nicht. Und wenn man dann so eine Berio-Sequenzer spielt, dann ist es einfach, muss man sagen, es bereichert einen auch im Klassischen, weil man sich dann so einen Mozart wieder anguckt und denkt, schöne Musik, aber eigentlich doch gar nicht so kompliziert. Mhm. Weil es einfach dann so komplex ist auf der neuen Musikebene, oder auch Takemitsu, was ich dann gespielt habe, oder Isangyun. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, wow. Also ich liebe klassische Flöte, ich liebe alles, was rund um Bach und Co. ist, aber diesen Thrill, den habe ich da nicht. Mhm. Diesen Thrill habe ich wirklich in der neuen Musik, weil ich ein Stück hingelegt bekomme, was vielleicht noch nie jemand gespielt hat. Das kennst du auch. Und das bereichert dann natürlich auch mein klassisches Spiel, indem ich das Gefühl habe, es ist so ein, es ist nicht mehr nur das.
Das freut mich sehr, sehr zu hören. Finde ich total spannend, auch diese ganzen Parallelen oder auch das mit der Stimme. Mhm. Also ich habe ja auch ein cooles Gespräch mal mit Astrid Schmeling geführt, eine Flötistin, die auch sehr viel über die Stimme, über das Flötenspiel gelernt hat. Also nicht bei allen ist es so. Und es gibt dann auch Flötistinnen, die ich dann drüber rede. Nee, ich glaube, bei mir ist das gar nicht so. Und auch gerade das, was du jetzt im Kehlkopf sagst, ich bin ganz, ganz fasziniert, weil das ist etwas, woran ich ja mit den Sängern auch arbeite. In der Regel, wenn der Körper das irgendwie noch nicht kann, hüpft der Kehlkopf nach oben, wenn du eben höher singst. Oder wenn sie noch nicht wissen, wie man mit den ganzen Konsonanten etc. umgeht, weil die Zunge halt noch zu viel Spannung hat. Und jetzt zu hören, wow, ist bei der Flöte auch so, finde ich ziemlich cool.
Ja.
Genau. Du bist aber noch so viel mehr als Musik und Flöte. Natürlich sollte man auch alles über dich und die Flötenwelt, zumal du ja auch ganz viel Pädagogisches machst. Deswegen... Ich weiß ja, dass es einen Blog gibt, ich weiß, dass es einen Podcast gibt, ich weiß, dass es auch Webinare gibt. Also du bist ja da so richtig und würde ich sagen auch noch viel mehr als ich in diese Online-Welt eingetaucht. Ich meine, ich habe einen Podcast, aber ich habe noch kein Webinar. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also der Blog und Podcast, die sind, es ist nochmal eine völlig andere Kiste gewesen, dass Manage Musik entstanden ist. In aller Kürze, es war so, ich habe in meinem Studium sehr viele, das wirst du kennen, Studierende um mich herum gehabt, die sehr unzuverlässig waren, die sehr verpeilt waren, die nicht wirklich wussten, wie, wo, was, wann. Ich habe sehr viele Studierende erlebt, die, ja, was soll ich sagen, die mich nicht genervt haben, aber ich bin irgendwann einfach, doch, ich bin doch sehr genervt zu meinem Rektor gegangen und habe gesagt, in Wuppertal, so, entschuldigen Sie, wir brauchen einen Kurs zum Thema Selbstmanagement, das geht so nicht, das ist wirklich fürchterlich hier. Und der hat zu mir gesagt, dann, Frau Wolf, machen Sie doch diesen Kurs. Und ich so, wie, Moment, ich war im Bachelor und ich war so, wie ich, und meinte so, Frau Wolf, ich kenne wirklich keine Studentin in meinem ganzen, und der war schon kurz vor Rente damals, ich kenne keine Studentin, die so gut organisiert ist wie Sie. Ich glaube, Sie sollten den anderen Studierenden das sagen. Und ich war damals, okay, gut, ich war irgendwie AStA-Vorsitzende, ich war sehr ehrenamtlich engagiert, alles cool. Und dann habe ich 2018 meinen ersten Workshop für Zeitmanagement im Musikstudium gegeben. Und das war quasi der Beginn davon, dass ich gedacht habe, ich habe sehr viel Ahnung und sehr viel Wissen und anscheinend kann ich das irgendwie in ein Workshop-Konzept pressen. So. Und dann habe ich das gegeben. Und 2019 kam irgendwann, es kam immer wieder in mir dieser Wunsch hoch, nach draußen zu gehen, sichtbar zu sein. Ein Podcast wollte ich eigentlich schon seit 2016 machen. Ich habe Podcasts gehört, da hat hier in Deutschland noch kein Mensch.
Ja, 2016, das war die ganz frühe Welle. Laura Marlina Seiler war sogar noch 2016.
Genau, das war auch mal einer meiner ersten Podcasts tatsächlich. Laura Seiler und Tobi Beck und so und dabei dann auch in anderen Bereichen. Ich habe mir viel englische Podcasts angehört, weil es im Deutschsprachigen hier einfach nicht viel gab. Und ich war immer so, ich möchte auch mal einen Podcast machen und hatte so Stimmen im Kopf, die mir gesagt haben, niemand will wissen, was du zu sagen hast und bla. Und dann habe ich aber 2019 tatsächlich ein Programm von Laura Seiler gemacht. I Am war das damals. Und dann saß ich da abends um 22 Uhr und dann habe ich das aufgeschrieben und auf einmal kam aus mir so raus, so Blog, eigentlich könnte ich schreibe total gern, wieso eigentlich nicht starten. Und dann habe ich irgendwie innerhalb von 2 Stunden den Namen gehabt, mir eine WordPress-Seite eingerichtet und ich glaube, nachts um 1 Uhr den ersten Artikel fertig gehabt und dann bin ich damit einfach rausgegangen. Das war wirklich so ein Ding von, ich starte das jetzt einfach, weil ich runternehmen kann ich es ja immer noch. Also wenn es wirklich keinen Menschen interessiert, kann ich es immer noch wieder löschen. So. Und dann habe ich damals, ich glaube im September, Anfang September 2019 diesen Blog gestartet. Und habe dann ein halbes Jahr später auch den Podcast hinterhergeschickt. Und das war auch mein Start irgendwie in der Instagram-Welt und Social Media so anzufangen, immer sichtbarer zu werden, Stories zu machen, Beiträge zu machen, mein Leben tatsächlich so ein bisschen sichtbarer zu machen aus dem Studium. Und das wurde immer mehr. Und naja, dann kam halt Corona um die Ecke. Und das hat mich einmal, so wie alle anderen auch, einfach auf links gedreht. Und habe dann auch in der Musikschulzeit auf einmal ein paar Erlebnisse gehabt, die nicht so schön waren. Und dann dachte ich Anfang 22 noch, du wolltest immer ein Online-Business starten. Auch das war ja schon in mir drin. Ich merkte, das war jahrelang, hat das gereift. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann hau doch einfach mal, jetzt hast du schon so eine Community, jetzt hau doch einfach mal raus, dass du ein Webinar zum Thema Atmung machst. Das würde ich im Unterricht erzählen, kann ich auch auf Zoom erzählen. Zoom kannte ich ja zu dem Zeitpunkt dann schon gut durch Corona. Dann hatte ich ganze, dann habe ich meine ersten, ich glaube, 14 Plätze verkauft. In einer Woche. Und war so, wow, die Leute interessiert das ja. So, und dann wird das immer größer. Ich bin einen Online-Shop eingerichtet und ich habe mir das alles selber drauf geschafft, weil kein Mensch in meinem Umfeld wäre in der Lage gewesen, mir zu erklären, wie man sowas macht. Auch mit dem Podcast schneiden, Videoschnitt und so weiter. Ich kennst mich jetzt ein bisschen. Ich bin einfach auch so eine Person, ich wusel mich dann da halt rein, guck mir 18 YouTube-Tutorials an, habe dann noch zwei Leute gefragt, hey, kannst du mir das mal erklären? Und so ist das entstanden. Und dann war ich nicht nur Bloggerin und hatte einen Podcast, sondern dann habe ich das Ganze noch auf der Flötenebene hochgeholt mit Webinaren und Online-Kursen und mich da reingefuchst und meine Social-Media-Präsenz immer größer gemacht, eine Website natürlich auch dann gestalten lassen, weil ich gemerkt habe, dass irgendwann kannst du das alles nicht mehr selber handeln. Und da, wo ich jetzt bin, wo ich mir denke, wie ich vor 6 Jahren angefangen habe, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das irgendwann mal so wird, dass mich Leute anschreiben und mir sagen, hey, kannst du mal ein Webinar zu dem Thema machen oder kannst du mir unterrichten? Jetzt gebe ich Online-Unterricht ganz viel. Und das war echt viel Arbeit, aber es war auch, also es ist, ich kann es nur jedem empfehlen, der gerne auch mit Online-Medien überhaupt gerne arbeitet, das zu tun. Wenn man das nicht gerne macht, niemand muss das tun, das will ich damit nicht sagen, aber wenn man sich eh damit irgendwie affin zeigt, wo ich denke, go, es ist einfach so viele Möglichkeiten, Leute aus Stralsund gucken meine Webinare. Mhm. Und das wäre ja anders nicht möglich, weil die müssten hier runterfahren, um mit mir einen Workshop zu machen. Und so können sie halt das Webinar, die Aufzeichnung gucken und mir dann eine Mail schreiben, wenn sie Fragen haben. Und das ist schon geil.
Das ist mega, was du da aufgebaut hast. Also auch das sollte sich jeder angucken. Und für mich ist es ja auch so spannend, wie du sagst, ich bin ja selber erst so tatsächlich, ich habe 2017 habe ich so YouTube-Sachen mir angehört und Anfang 2018 hat mich dann ein Freund draufgebracht und meint, das, was du dir über YouTube anhörst, das kannst du dir bestimmt auch als Podcast anhören. Und dann dachte ich so, hä, was ist denn das? Und dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich halt gemerkt, boah, Podcast ist ja viel cooler, weil das ist ja viel einfacher zu handeln, gerade auch wenn man unterwegs ist und so, weil du ja die Sachen so downloaden kannst. Und ja, und dann kam das eben auch, dass ich mir dachte, okay, Irene, mach mal diesen Podcast, den ich dann 2018 gestartet habe. Und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, auch so in den anderen Bereichen, dass die sich so gegenseitig einladen. Und ich möchte auch jemanden einladen. Und dann habe ich immer geguckt und dann gab es halt niemanden zum Einladen. Ich so, was ist das hier? Wieso gibt's hier niemanden? Dann gab es irgendwann, jetzt weiß ich gar nicht, ob das 2019 oder vielleicht war es sogar 2021, es gab mal einen ganz tollen Podcast, der hat aber leider, glaube ich, nur ein Jahr existiert, vom Max Gärtner, das weite Feld. Der hat das, der hat vielleicht so eine Mischung aus dem, was wir machen. Ja. Hat mir super gefallen. Mhm. Da hatte ich dann mal so eine Kooperation, dass wir uns gegenseitig interviewt haben. Das war total schön. Ja. Aber Max hatte dann irgendwann, nö, ich mache jetzt wieder was anderes. Der erfindet sich ja auch immer irgendwie immer wieder neu und so. Und dann dachte ich, schade, weil ich fand den nämlich sehr gerne gehört. Und dann war wieder ja irgendwie eine Weile Stille. Dann war ich mal jetzt bei einem Podcast vom Schott Verlag. Und jetzt darf ich mal mit dir einen Austausch machen.
Endlich.
Ich denke mir mal, komisch, dass es da so eigentlich immer noch eher wenig gibt, sage ich jetzt mal. Oder auch, oder wenn es dann vielleicht was gibt, das sind halt auch nicht alle Sachen gut, naja.
Das ist, ja, das sowieso. Und ich finde es aber auch spannend, weil als ich dann irgendwann gecheckt habe, wie zum Beispiel Manage Musik und Flötenfragen ist ja auch noch ein Podcast, der ist natürlich dann sehr, sehr nischig, aber bei Manage Musik, das war ja ursprünglich für Musikstudierende gedacht. Und das ist ja mittlerweile hat ein völlig anderes Ausmaß angenommen. Also Gott sei Dank, freue ich mich ja drüber. Aber dadurch, dass wir so früh dabei waren, haben wir natürlich auch schon einen Namen. Das heißt, viele Leute, die Podcast hören aus unserer Branche, kennen uns. Und ich wurde dann auf irgendeinem Flötenfestival auf einmal angesprochen und gesagt, bist du nicht die von Manage Musik? Und ich war so, wow, jetzt wird's wild. Da spricht mich irgendeine fremde Person an und hat meinen Podcast schon seit einem Jahr abonniert. Und dann zu checken, und das wird dir ja genauso gehen, ah krass, die hören das wirklich. Also weil man sitzt ja hier, wie wir jetzt auch, wir sitzen hier und wir reden so in so ein Mikro. Wir haben keine Ahnung, wer das jetzt hört. Irgendwer wird jetzt gerade in der Bahn sitzen oder joggen oder spazieren oder so am Kochen sein und sich diese Folge anhören. Und dann, wenn man dann auf einmal von diesen Leuten erstens irgendwie wirklich persönlich angesprochen wird oder eine Mail bekommt oder ich dann eben ganz viel mittlerweile auf Instagram dann Rückmeldungen zu Folgen bekomme, die mir schreiben, hey, boah, deine Folge hat mir total gut getan, danke fürs Teilen und so. Und man ist auf einmal im Austausch mit den HörerInnen. Das ist ziemlich geil. Am Anfang, weißt du, ich habe das Gefühl, ich habe so ins Nirvana irgendwelche Folgen gepusht. Und so nach so ein paar Monaten merkte ich irgendwann, das hören Menschen. Mhm. Und irgendwann bekam ich tatsächlich Nachrichten aus ganz Deutschland. Mhm. Und das hat so ein Jahr, anderthalb gedauert. Und mittlerweile gibt's Leute, die mir dann schreiben, hey, ich höre gerade einen Podcast von vorne durch. Ich denke, bei Gott, was habe ich da vor 4 Jahren erzählt? Ich weiß es nicht. Aber scheinbar hören sich die Leute das noch an. Und ich würde auch nichts runternehmen, weil es in dem Moment, wo ich es hochgeladen habe, hat es ja gepasst. Mhm. Und nichts, was ich hochgeladen habe, würde ich heute runternehmen. Sonst hätte ich es direkt wieder runtergenommen, wenn ich gemerkt habe, es passt nicht. Und das ist ja bei dir wahrscheinlich genauso.
Nee, es ist alles drauf. Ja. Und ich bin auch faszinierend. Und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht wieder der Charme unserer Bubble irgendwie ist, weil ich doch auch immer wieder erstaunt bin, schon von sehr früh an, dass eben auch Menschen mich anschreiben. Mhm. Also wirklich sehr, sehr persönlich von überall. Also es gibt dann auch Deutsche, die in Korea oder in den USA hocken. Die dann sagen, ne, ich höre das und so. Und mir dann immer ein Update auch über Korea geben, was ich total süß finde. Mhm. Oder ich habe das auch, dass mich Leute dann auf Konzerten, Events, wo auch immer ansprechen. Ich hatte es auch schon, dass Leute mir auf Konzerte hinterhergereist sind, weil sie irgendwie mich mal persönlich... Mhm. Ich bin ja seit 24 auch sehr, sehr englisch unterwegs. Mhm. Und bin jetzt kürzlich auch Komponisten begegnet. Der eine sitzt da echt in der Wildnis in Finnland. Und er sagt, das ist halt ein Weg für ihn zu connecten mit dieser Musikszene. Ja. Er ist so happy. Ja. Na, also das wird jetzt auch überall gehört. Und da bin ich auch immer so berührt, wenn das kommt. Weil ich mir auch manchmal denke, ich meine, ich mache das jetzt über 7 Jahre. Und ich hatte auch meinen Punkt, wo ich dachte, jetzt reicht's. Ich habe keinen Bock mehr. Also warum soll ich mir diese ganze Arbeit machen und... Und dann kommt wieder so eine E-Mail oder irgendwas und ich so, ach, danke.
I feel it.
Und dann denke ich mir, wow. Und ich bin manchmal auch so platt, weil ich auch anfangs dachte, wen interessiert das oder so. Und dann sagen auch Leute auch aus meiner Bubble, wenn es jetzt auch so um die neue Musik geht, die sagen, du, ich kenne die Person eigentlich, aber durch dich habe ich die wirklich kennengelernt und so. Also das sind so Sachen, die sind auch so tief, ne? Jetzt hatte ich ja... haben dich all diese wunderbaren Tätigkeiten und Fähigkeiten und Kompetenzen zu einer schönen, neuen Aufgabe geführt, wo du jetzt schon eine Weile bist. Mhm. Das sogenannte Career Center in der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Und ich bin ja so stolz, weil ich auch manchmal dachte ich weiß nicht, ob sich da nicht die Hochschule auch an manchen Stellen so ein bisschen abhängt. Ich habe die auch immer eher ein bisschen konservativer wahrgenommen, aber ich finde, was Barbara und du da rocken, hammermäßig super und ich bin so stolz und das geil. Freue mich auch, dass ich mit euch da auch kooperieren darf, aber genau, wie bist du dazu gekommen? Wahrscheinlich eine Bewerbung eingereicht und was machst du da jetzt alles?
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Das das Music Career Center hat der Rektor, der Professor Thomas Leander, war so sein Baby, als er das übernommen hat, und er wollte das unbedingt durchziehen. Es ging dann auch alles Schlag auf Schlag, habe ich natürlich erst dann im Nachhinein erfahren, als ich dann auch die Stelle hatte. Und ich habe mich ja jahrelang auf die unterschiedlichsten Musikschulstellen beworben. Und dann hatte ich ein Alumni-Programm in der Musikhochschule Köln, auch sehr empfehlenswert für alle, die hier zuhören und in Köln studieren und weiblich sind. Gibt's Alumni-Programme für Frauen, die an Hochschulstellen möchten oder die auch in Führungspositionen möchten. Und da hatte ich ein 2-jähriges Coaching-Programm, das ist am Ende, Mentoring-Programm. Was tatsächlich ausschlaggebend dafür ist, dass ich diese Stelle bekommen habe, weil ich da Berufungsverfahrenstraining hatte, Bewerbungstraining hatte und so weiter. Also ich hätte einfach ohne das nicht gewusst, was will eine Musikhochschule eigentlich haben in so einer Bewerbung, damit man überhaupt durch diese riesen Bewerberwust durchkommt. Und das war jetzt keine Professur, auf die ich mich beworben habe, sondern eine LFBA, also eine Lehrkraft für besondere Aufgaben. Also es war nicht, wo ich dachte, Professorenverfahren. Dann habe ich die Ausschreibung witzigerweise von einer meiner Kolleginnen von von diesem Alumni-Programm, die schickte mir das im Dezember 23 und sagte, guck mal Saskia, hier Music Career Center Düsseldorf, das wäre doch was für dich. Dann habe ich diese Ausschreibung gelesen und Irene, ohne Mist, ich habe das gelesen, habe gedacht, da steht eigentlich mein Name drüber. Also auf dieser der komplette Text war so, ich dachte, nichts, was da draufsteht, könnte ich nicht liefern oder nichts, was da draufsteht, ist irgendwie nicht in meiner Vita schon vorhanden. Das heißt, alles, was sie an Voraussetzungen wollten, was sie an Aufgabengebieten haben wollten etc., ich habe das gelesen, habe gedacht, ich wäre ja blöd, wenn ich mich da nicht drauf bewerbe. Und dann gingen alle möglichen Glaubenssätze an. Ich war 29, bin doch, jetzt willst du eine Hochschulstelle, wer denkst du, wer du bist, bla 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 bla. Das ging so 2 Tage und dann habe ich gedacht, komm, ich mache jetzt die Bewerbung fertig. Ich habe jetzt gelernt, wie das geht. Habe zu dem Zeitpunkt auch schon einen Lehrauftrag gehabt in der Privatakademie für diese ganzen Fächer, was mir natürlich auch geholfen hat, das auf meinem Lebenslauf zu haben. Berufsweltkunde, Finanzen, Selbstständigkeit, Projektmanagement. Und hatte Manage Musik im Rücken. Das heißt, ich hatte 2 Dinge und einen Masterabschluss, Flöte Solo, aber ich hatte einen Masterabschluss, den ich brauchte, um mich überhaupt zu bewerben. Das heißt, mit meinem Flötenmaster, mit dem ich mich auf neue Musik spezialisiert habe, ist am Ende der Master, den ich brauchte, um überhaupt auf diese Stelle besetzt werden zu können. Das muss man sich auch mal geben, auch wenn ich nicht viel von dem, was ich in meinem Master gemacht habe, da irgendwie nutzen kann, in Anführungsstrichen. Dann habe ich mich beworben. Ich habe, ich glaube, die beste Bewerbung meines Lebens geschrieben. Und dann dachte ich, komm, also jetzt raus damit. Habe mich beworben, habe diese Einladung bekommen und habe schon, ich bin vor meinem Laptop zusammengebrochen, in Tränen ausgebrochen, weil ich es nicht fassen konnte, dass sie mich überhaupt einladen. Weil ich war dann so, okay, eigentlich wären sie blöd, wenn sie es nicht tun. Und auf der anderen Seite war immer diese Stimme im Kopf. Und dann bin ich zu dem Vorstellungsgespräch, März 24. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich mich so gezeigt, wie ich bin. Ich habe nichts versteckt, ich habe mich nicht irgendwie kleiner gemacht, ich habe mich auch nicht vermännlicht, wie ich es gesagt habe immer. Ich habe früher immer irgendwie so Hosenanzugmäßig, so auch vom Look her, Haare hochgesteckt, eher so meine Weiblichkeit versteckt, könnte man schon sagen, dass es nicht zu weiblich ist. Und das habe ich diesmal einfach anders gemacht. Ich hatte die Haare offen, ich hatte die Nägel lackiert, ich war mit Schmuck behängt, ich war normal geschminkt, ich hatte ein Kleid an. Mit einem Kleid in ein Vorstellungsgespräch zu gehen, das hätte ich vorher niemals gemacht. Und habe mich komplett so gezeigt, wie ich bin. Das Kolloquium war super, die Vorstellung war super, dass wir mussten auch was vorstellen, also ein Konzept vorstellen, was wir uns überlegt haben. Und dann bin ich rausgegangen und dachte, also wenn die mich jetzt nicht nehmen, kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Und in einer absoluten Selbstverständlichkeit. Und gleichzeitig dachte ich, ich habe in meinem Podcast so krass über das Musikhochschulsystem abgerußt und über Machtmissbrauch gesprochen und, dass ich dachte, welche Musikhochschule stellt mich denn freiwillig ein? Also das waren so diese 2 Stimmen in mir. Ja, und April 24 rief mein jetziger Chef an und sagte, Frau Worf, wir wollen Sie unbedingt haben. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, Authentizität gewinnt immer. Und die Stellen, die ich vorher nicht bekommen habe, in Musikschulen, Fachbereichsleitungen und so weiter, die waren noch nicht mein Job. Das sollte nicht so sein. Und ich habe tatsächlich am 1. Mai direkt angefangen. Also ich habe letztes Jahr, 24, also nachdem der mich anrief, 3 Wochen später habe ich meinen Vertrag unterschrieben und war direkt drin, weil es halt kein Career Center zu dem Zeitpunkt gab. Das heißt, wir haben das alles jetzt nach und nach aufgebaut. Und die Dr. Barbara Volkwein, meine jetzige Kollegin, kam jetzt dieses Jahr dazu. Und was wir machen, ist relativ simpel. Ich sage immer, how to survive as a musician. Das ist so das Überthema. Also wie überleben in Anführungsstrichen die Studierenden den Job? Was brauchen die, um eine Festanstellung zu kriegen, wenn sie aber keine wollen? Was brauchen sie, um selbstständig zu sein? Und das ist das, das weißt du, das weiß ich, das wissen viele, die hier zuhören, etwas, was an den wenigsten Musikhochschulen vor 10, 15, 20 Jahren unterrichtet wurde. Also How-to-Steuererklärung, wie geht eigentlich eine Anmeldung bei dem Finanzamt, was ist GEMA, GVL, KSK, wofür brauche ich das? Wie organisiere ich meinen Alltag, wie organisiere ich ein Konzert, was ist Booking, etc. pp. Und auf der anderen Seite, wie bewerbe ich mich anständig? Ja, das macht vor allem meine Kollegin, das macht die fantastisch, weil sie einfach 30 Jahre mehr Berufserfahrung hat als ich und da auch wirklich ein Dino, wie sie immer sagt, in dieser Musikbranche ist und genau weiß, was will so ein Theater lesen in so einer Bewerbung. Oder dass wir jetzt eben auch Netzwerkveranstaltungen machen, dass wir Career Days mit den anderen NRW-Hochschulen 26 planen. Also das wird richtig groß und jetzt habe ich das Gefühl, die Musikhochschulen kommen jetzt endlich im 21. Jahrhundert da an, dass sie merken, das ist auch unsere Verantwortung, zumindest die Grundskills mitzugeben. Was die Studierenden daraus machen, ist not our business. aber ihnen wenigstens dieses Rüstzeug mitzugeben, nicht auf der Straße zu landen, wirklich im Sinne von, wie kann ich mich überhaupt aufbauen? Was braucht ein Berufsstarter, Berufsstarterin? Und das ist ein Grund, warum die mich eingestellt haben, weil ich ja noch genau in dieser Phase war, als ich mich beworben habe. Also mein Berufsstart, kann man ja sagen, war 22 nach meinem komplett letzten Studium, ich habe auch Klavier studiert. Und ich habe die Stelle bekommen 2 Jahre später. Das heißt, mitten in meinen ersten 3 Jahren nach dem Studium, wo ich eigentlich noch im Aufbau meiner Karriere bin, so eine Stelle abgesahnt, bin unbefristet und kann jetzt immer noch nebenher, und das mache ich natürlich, meine Selbstständigkeit führen, die ein bisschen sicherer führen, weil ich weiß, da kommt Geld rein. Auch dazu sagen, man muss nicht voll selbstständig sein. Das muss niemand machen, wenn man merkt, man braucht diese Sicherheit, dass da Geld im Monat reinkommt. Und ich bin weiterhin an der Basis, ich mache weiterhin Mucken, ich mache weiterhin Projekte und ich mache genau das, was ich den Studierenden erzähle. Und ich sage das, was ich tue, und das ist das Authentischste, was ich anbieten kann. Und wir begeben Beratungen, wir haben Coworking Spaces, wo die kommen können, ihre Steuererklärung machen und uns Fragen stellen können, Formulare ausfüllen. Und das ist natürlich was, das ist noch im Aufbau, aber ich sehe unsere Vision so über die nächsten Jahre, wo das hingehen kann. Und das ist halt wirklich Gold.
Das ist super. Und die Studierenden nehmen das wahrscheinlich auch sehr gut an, oder?
Also es hat man ein bisschen gebraucht, bis wir so bekannt wurden, dass wir da sind. Aber jetzt so langsam haben sie es alle mitbekommen. Und das ist, also sowohl die Seminare als auch die Beratung, die Einzelberatung wird sehr gut angenommen, ja.
Und wonach fragen die so? Haben die Wünsche?
Die meisten kommen tatsächlich eher, also bei mir kommen sie vor allem viel mit dem Themen auch mentale Gesundheit, weil die natürlich auch viele von denen meinen Podcast schon gehört haben und ich da viel drüber gesprochen habe. Also wie komme ich gesund durchs Studium? Ist einfach ein Ding, da hat einfach noch nie wirklich jemand drüber gesprochen. Ich hatte einen Mental Breakdown 2019, da war ich Mitte 20 und niemand redet darüber, dass das, was wir da im Studium machen, nicht nur körperlich sehr anstrengend ist, sondern auch mental. Und wenn dann auch noch irgendwelche Machtmissbrauchstrukturen vorherrschen, dann wird es halt noch schlimmer. Und dasselbe aber auch, also auch körperliche Gesundheit natürlich, kommen die zu mir. Und was aber auch sehr, sehr oft kommt, ist einfach die Frage, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also wirklich so, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Was kann ich eigentlich alles machen? Und bei meiner Kollegin kommen sie natürlich auch sehr, sehr viel wirklich jetzt mit dem Thema, ich möchte mich und so und darauf bewerben, das ist so meine Idee. Was muss ich tun? Was tue ich jetzt? Also wirklich mit diesen ganz konkreten, was muss in Motivationsschreiben rein? Wie soll ein Lebenslauf aussehen? Machen ganz viel mit den Canva, Hashtag Werbung unbezahlt. Aber Canva ist der Shit für die Leute, wo ich sage, so, das muss auch gut aussehen. Wie gestalte ich eine Website? Kam letztens wieder eine. Und viel bei mir kommen natürlich auch mit Social Media, weil sie wissen, dass ich das viel mache und also es ist ganz unterschiedlich, aber was eigentlich immer die Sache ist, eigentlich coachen wir erstmal die Leute dadurch, dass sie wissen, was sie wollen. Und dann kommen wir zu dem How-To und in vielen Fällen begleite ich dann auch noch so die letzten 10-15% so rein, dass sie es wirklich alleine können. Also ich will einfach, dass sie es alleine können. Die sollen nicht von uns abhängig werden, sondern die sollen lernen, ihren Shit together zu kriegen. Und da kommen die mit ganz unterschiedlichen Sachen. Also die meisten Masterstudierenden haben natürlich andere Fragen als die jetzt im zweiten Semester Bachelor bei uns anrauschen und erstmal fragen, was gibt's eigentlich alles? Was kann ich denn als Musikpädagogin alles so machen? Ich will keine Kinder unterrichten. Okay, musst du nicht. Niemand gesagt, dass du das musst. Ne, und denen einfach auch so ein bisschen den Stress rauszunehmen, die auch zu motivieren. So, das ist ein hartes Business, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber ich muss auch nicht den Vogelstrauß machen, den Kopf in den Sand stecken, noch bevor ich angefangen habe zu überlegen, was will ich eigentlich machen.
Aber da du ja jetzt auch die heranwachsende Generation da so erlebst, und ich meine, wie ein Musikstudium sich anfühlen kann, das weiß ich natürlich, weil ich das auch mal erlebt habe, ja. Wobei das ja damals manches vielleicht auch noch anders war. Ich kriege aber auch immer wieder auch Dinge von Studierenden mit, die jetzt was ganz anderes studieren, also gar nichts mit Musik. Oder habe ja auch selber mal eine Zeit lang an der HSD in Düsseldorf ja Podcasting auch unterrichtet und habe da viel mitbekommen. Und was mich aber sehr erstaunt hat, war, und ich weiß nicht, was so die Gesamtmengelage ist oder was da alles so zusammenkommt, was wirklich so ein Hauptthema ist, dass die mir die ganze Zeit auch beim Podcast dann erzählt haben, sie haben Einschlafprobleme und sie hören sich Schlaf, das gibt irgendwie Einschlafpodcasts und sowas auch. Ja. Und da war ich schon irgendwie auch etwas bestürzt, weil ich sagen muss, also irgendwie in meiner Generation hatte ich das Gefühl, die Leute hatten irgendwann Schlafprobleme, also vielleicht irgendwann im Berufsleben waren oder so. Ja. Aber im Studium, würde ich mal sagen, habe ich das jetzt nicht so mitbekommen. Irgendwie war das eine echt coole Zeit auch. Mhm. Also natürlich gab es auch die Herausforderung, aber generell, es war dieses, ne, ich war weg von zu Hause. Ich konnte irgendwie Dinge machen, die ich wollte oder mal, keine Ahnung, lang wach bleiben oder was weiß ich. Mhm. Also ich fand es, ich bin da sehr, sehr aufgeblüht, muss ich sagen. Und das sind teilweise so Themen, die kannte ich damals gar nicht und merke aber, dass es irgendwie wieder so, es ist da oder es ist irgendwie ein anderer Druck oder eine Erwartungshaltung. Mhm. Und ich glaube, die geht über die Musik hinaus und frage mich so ein bisschen, was das ist oder was haben die gerade so für Herausforderungen oder wollen die alles besonders gut oder erscheint ihnen die Welt unsicherer als mir damals, aber das weiß man ja eigentlich auch nie.
Ja, das ist ein, also habe ich, witzigerweise haben wir da gerade drüber gesprochen, meine Kollegin und ich hatten jetzt gerade Klausurtagung, wo wir uns sehr, sehr viele Fragen gestellt haben und uns überlegt haben, wie wir bestimmte Dinge handhaben wollen. Und da ist natürlich auch das Thema aufgekommen. Ich bin natürlich viel näher dran, weil meine Studienzeit so viel näher dran ist und ich fühle das komplett. Was ich vermute, es ist jetzt keine Zahlen für, aber was ich vermute, ist, dass natürlich gerade Social Media und das, was so im Internet generell jetzt passiert und wie man TikTok, Instagram, YouTube und so wahrnimmt, das hattest du zu deiner Studienzeit natürlich gar nicht, zu einem sehr, sehr, sehr viel höheren Vergleichsdruck führt. Und zwar nicht nur bei Musikerinnen und Musikern, sondern generell. Man sieht einfach überall, wenn man auf Social Media geht, bekommt man irgendwelche Influencerinnen, Influencer angezeigt, YouTuberinnen, YouTuber, die mit gefühlt, ich will nicht sagen wirklich nichts, aber mit gefühlt nichts Millionen scheffeln. Ja. Und wenn man dann in so einem Studium ist, ganz egal, was man studiert, und man hat da irgendwie eine Expertise aufgebaut und man hakt schon daran, dass man nicht weiß, wie kriege ich denn das jetzt in Geld umgewandelt? Weil ich dann immer den Leuten sage, hey, die meisten, die auf TikTok und Instagram viral gehen, die gehen mit irgendeinem Quatsch viral. Also mit Sachen, wo man sich so denkt, ey, wirklich? Man kann sich das aber ja auch zunutze machen. Das heißt nicht, dass man sich zum Affen machen soll. Das heißt nur, dass man sich diese Sachen genau angucken soll und checken soll, okay, Comedy geht gut viral, also eine Form von Comedy, eine Form von Humor, Polarisierung geht krass viral. Und wenn man sagt, ich möchte mir eine Community aufbauen und ich möchte neue Leute erreichen, um mir zum Beispiel so ein Online-Business aufzubauen, um Leute mein Konzert zu kriegen, um was auch immer zu tun, dann darf ich mir diese Strategien zunutze machen und sie zu meinem machen. Das ist eigentlich das, was ich auch gemacht habe und das versuche ich zu vermitteln. Was aber halt immer angeht, und das ist das, warum die, glaube ich, alle so mega am Arsch sind, ist, dass die sich dann halt auch alle anderen angucken und sich ständig vergleichen. Und das ist ja in der Musikwelt schon sowieso da. Also ganz egal, ob ich jetzt Orchestermusikerin bin und irgendwie zum Probespiel latsche und da irgendwie 15 Leute habe, die einfach alle 1A spielen und ich mich frage, wie entscheiden die das? Oder du bei Vorsingen. Also im Gesangsbereich ist es ja nicht weniger hart. Oder ob ich dann eben zu einem Konzert von einem Kollegen gehe und denke, oh, man könnte ja auch denken, boah, wie geil, wie inspirierend, ich möchte auch dieses Stück spielen oder ich habe auch Lust, sowas zu machen. Die meisten Menschen sitzen dann eher mit einem Mindset da wie, oh Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und an der Stelle ist es, glaube ich, völlig egal, ob ich in die Musikbranche gucke oder in dem Bereich von anderen Studiengängen, die sind so überfrachtet mit Erfolgsgeschichten, wo man aber nur die letzten 3% sieht und nicht die 97%, wie die Person dahin gekommen ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Menschen wie du und ich darüber erzählen, wie wir dahin gekommen sind. Oder dass Dr. Barbara Volker, meine Kollegin, dass die auch darüber spricht, über ihre Fails, über das, wo man auf die Nase gefallen ist, um denen klarzumachen, Erfolg kommt nicht über Nacht. Unsere Podcasts sind nicht über Nacht erfolgreich geworden, sondern das hat Jahre gedauert, bis irgendwann mal Leute einen anschreiben und Co. Und das denen klarzumachen, dass das ein Marathon und kein Sprint ist und sie aber nachts nicht schlafen können, weil sie darüber nachdenken, wie sie jetzt mit 23 die nächste Solokarriere bei den Berliner Philharmonikern starten. Und ich mir denke, willst du das denn überhaupt wirklich? Und solche Fragen zu stellen in Gesprächen mit Studierenden, zu sagen, willst du denn wirklich die Solokarriere? Weil ist dir bewusst, was das bedeutet, wenn du eine Solokarriere führst? Ist dir bewusst, dass du nicht zu Hause bist? Ist dir bewusst, dass du dann zwar viel Geld verdienst, das freut mich für dich, aber du quasi nicht zu Hause bist, weil du die ganze Zeit unterwegs bist und du vielleicht an Orten bist, wo du gar nicht sein willst, wo du Musik spielst, die du gar nicht spielen willst, weil dir irgendeine Agentur sagt, das musst du jetzt machen. Und dann kommt, aber sie sehen überall die Julia Wang, den Igor Levit oder den Emmanuel Pahü und wie sie alle heißen und denken, ich muss aber das auch machen. Und dass das schlaflose Nächte bringt, diese ständige Vergleichskacke, muss man wirklich so sagen, weil sie dann nicht gelernt haben, sich nur mit sich selbst zu vergleichen und zu gucken, wie habe ich denn gespielt vor einem Jahr? Wie habe ich denn geschrieben oder gepodcastet vor einem Jahr? Also sich nur mit sich selbst zu vergleichen. Und da kommt man eigentlich immer zum Erfolgserlebnis, weil man eigentlich immer sich weiterentwickelt.
Aber das ist ja, finde ich, auch wirklich die Königsdisziplin. Also das kenne ich von mir auch. Dieses Vergleichen ist ja eigentlich wie Gift, was man sich selber zuführt. Und trotzdem machen wir es. Und ich bin so froh, jedes Mal, wenn ich da wieder in was ablegen konnte. Und es führt mich ja zu mir. Und dann kommt ja das, was du sagst, dann ist man authentisch. Und authentisch bist du dann eigentlich die Superpower irgendwie.
Ja. Und anziehend. Du wirkst unfassbar anziehend auf die Menschen. Das sage ich immer, die Leute kommen ja von Menschen zu Menschen. Deswegen funktionieren diese Viral-Videos auf Social Media so gut von Leuten, die zwar in Anführungsstrichen irgendwie nichts können, was denen nicht stimmt, weil sie haben ein Unternehmen, sie sind meistens Unternehmerinnen und Unternehmen und führen Unternehmen und so. Aber wenn man sich das von außen anguckt, man denkt, wenn du eine Expertise auf einem Instrument oder als Sängerin und Sänger hast, und du das nicht vermarktet bekommst, dann liegt es nicht an deinem Wert als Musiker und auch nicht an deinem Wert als Musikerin, sondern dann liegt es an den fehlenden Strategien, das zu vermarkten. Das ist eine völlig andere Kiste und das kann man ja lernen. Das ist ja nichts, wo ich sage, das ist jemandem in die Wiege gelegt. Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, sich irgendwie so darzustellen, dass man sagt, so fühle ich mich gut. Aber das, was immer die Geheimwaffe ist, wie du gerade sagst, ist zu finden, wer bin ich eigentlich? Und wenn man das authentisch in Texte, Videos, Bilder, was auch immer packen kann, dann zieht man automatisch die richtigen Leute an. Die Leute kommen zu einem, die Leute sind happy, man macht Fehler. Ja, mein Gott, das sage ich auch immer so. Ich habe noch nie, ich weiß nicht, wie es dir geht, noch nie ein fehlerfreies Konzert gespielt. Noch nie. Es war immer irgendwas und es waren immer nur 0,05%. Aber warum soll ich mich über die 0,05% aufregen, wenn ich mich auch über die 99,5% freuen kann, die gut waren? Und das ist natürlich ein Mindset-Ding. So. Mhm. Und an der Stelle hakt es wirklich, dass ich mir denke, wenn du deinen Wert als Künstlerin und Künstler an deiner Leistung bemisst, dann ist es kein Wunder, dass du irgendwann schlaflose Nächte kriegst. Weil das kann ja nur dazu führen, dass man irgendwann denkt, ich bin nichts wert, weil ich habe diese Tonleiter falsch raufgespielt. Ja, dann ist... Und ich glaube, dass gerade an der Stelle, da ist so ein Schalter, den können die Menschen nur selber umlegen. Mhm. Da kann man inspirieren, da können Menschen wie du und ich in einem Podcast sitzen oder in einem Video sitzen und den Leuten den Spiegel vorhalten und sie dazu inspirieren, aber den Schalter umzulegen und in den Gang zu kommen, zu sagen, ich möchte was verändern, das können die Leute halt nur selbst. Mhm. Und dafür braucht es aber ja so Menschen wie dich und mich, die auch junge Menschen inspirieren können. Und nicht Menschen, die ihnen sagen, das ist alles, was sie diese Woche geübt haben. Ja, dann müssen sie aber wohl noch mal mehr üben. Und das ist ja das, was, seien wir ehrlich, an vielen Hochschulen passiert im Musikbereich. Mhm. Man hat jeden Tag 6 Stunden geübt, man hat sich die Finger wund geübt. Ich habe mir die Finger blutig geübt in meinem Studium. Ja, und dann kommst du in den Unterricht, dann heißt es, ach, das ist alles? Und man denkt sich so, was soll ich noch tun? Soll ich mir meine Seele aus dem Leib geübt? Ja, nee. Nee, das ist nicht genug. Und es ist immer nur nicht genug. Und niemand sieht das, was eigentlich schon da ist. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt immer mehr wird, habe ich das Gefühl. Ich war nicht zu deiner Studienzeit da. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Sog. Es wird immer krasser und es wird immer, entweder ist es so ein richtig, richtig Unterricht, wo man sich so denkt, ist das noch Pädagogik oder ist das schon Missbrauch? Ja. Oder man hat dann irgendwie wirklich auch so Lehrkräfte, die, ja, ich weiß auch nicht so genau. Also es ist so ein bisschen, mir fehlen an Musikhochschulen, das kann ich wirklich so sagen, mir fehlen eine große Bandbreite an Menschen, die verstanden haben, dass sie hier Menschen vor sich haben. Also mir fehlt Menschlichkeit, mir fehlt gewaltfreie Kommunikation. Es geht nicht um deren Leistung. Natürlich sind das alles krasse Leute auf ihren Instrumenten und als Bühnenmenschen, wo ich mir denke, will ich überhaupt nicht anzweifeln. Aber gehst du gerne zu einem Konzert, wo du so denkst, ja, das war gut, das war technisch einwandfrei, aber es hat mich nicht berührt. Ja, wo soll denn das herkommen, wenn ich mich die ganze Zeit im Überraum selbst geißel? Wo soll denn da noch ein offenes Herz kommen auf der Bühne? Wie soll denn das gehen? Wenn ich mich selber komplett zerfleischt habe und auf links gedreht habe und auf der Bühne stehe und nur noch performen soll wie so ein Roboter. Und dass man dann sieht, dass die Menschen selig eingehen an solchen Hochschulen, ihre Kreativität komplett verlieren. Also sie verlieren sie nicht, aber sie unterdrücken sie. Sie lassen es nicht fließen. Ja, dann braucht man sich nicht darüber zu wundern, dass das so aussieht, wie es jetzt aktuell an Musikhochschulen aussieht.
Genau, wir haben ja so viele spannende Themen und wir haben ja auch schon, das können wir hier auch schon raushauen, die haben uns ja auch überlegt, dass wir im Jahr 2026 einmal im Quartal ein Gespräch führen werden und da werden wir sicher einige dieser Themen nochmal aufgreifen und tiefer gehen. Also hier, Spoiler, Spoiler. Und ich bin ja auch immer neugierig und du hast das ja vorhin schon angesprochen, wenn man auch so viel macht wie du, was hast du für ein Zeitmanagement und was kannst du dazu sagen und was empfiehlst du uns?
Okay, ich hab tatsächlich drei Tipps, die ich immer Leuten und die ich auch in jedem Podcast, wo ich eingeladen wurde, schon gesagt habe. Also meine drei Geheimtipps sind gar nicht so geheim, sie sind eigentlich alle sehr bekannt, aber die Leute nutzen es halt nicht. Also das erste ist, ich mache regelmäßig Braindumps. Das heißt, ich setze mich regelmäßig hin. Regelmäßig heißt bei mir mindestens einmal die Woche. In Phasen, wo viel los ist, so wie die letzten Wochen, mache ich das auch mal alle 2-3 Tage und schreibe alles, was in meinem Kopf rumflattert, an Ideen, an Gedanken, an ich muss noch, an ich sollte noch, an das hast du noch zu erledigen, ich wollte die Fenster putzen, keine Ahnung. Also alles, was so da ist, ist wie so ein Entleeren, deswegen Braindump, Entleeren meiner Zwischenspeicherkapazität in meinem Gehirn, weil das ist nämlich das, was irgendwann dazu führt, dass man nicht mehr klar denken kann. Das heißt, das entleere ich auf ein Blatt Papier, dann lasse ich das eine halbe Stunde liegen, mache mir irgendwie einen Kaffee oder einen Tee, gehe eine Runde spazieren und dann gucke ich mir diesen Wisch da wieder an und schaue mir an, was ist davon wirklich, Eisenhower Matrix, dringend und wichtig, was ist davon vielleicht nicht so wichtig, was ist davon wirklich so höchste Eisenbahn, dass ich das jetzt bitte heute noch zu erledigen habe, weil es wirklich so dringend ist und fange dann an, das zu priorisieren. Ganz viel, was da steht, sind Sachen für demnächst oder für nice to have. Und auch das schreibe ich mir irgendwo in meinem Kalender hin, da habe ich Seiten, wo ich dann Ideen sammle. Ich habe auch ein eigenes Notizbuch, wo nur Ideen drin stehen. Und dann weiß ich, es ist irgendwo gesichert, in Anführungsstrichen, und es ist auch analog gesichert und nicht, wenn mein Laptop abraucht, sind die Sachen alle weg. Und dann fange ich an, das zu sortieren. Wenn man das regelmäßig macht, sind das gar nicht so viele Sachen. Manchmal stehen da 10 Punkte und wenn ich dann halt manchmal auch mal so einen kreativen Ausbruch habe, dann stehen da auch mal 50 Punkte und dann denke ich mir, Jesus, wann soll ich das alles machen? Aber dann ist es erstmal raus. So, das ist eine Sache, um mein Gehirn irgendwie klar zu halten, was ist eigentlich gerade wichtig. Wenn man 10 Projekte gefühlt gleichzeitig fährt, brauche ich ja irgendwie ein Prioritätensystem. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, nicht nur Sachen, die von außen kommen, so Deadlines oder wenn irgendwelche Anfragen, E-Mails und so, sondern wirklich auch Sachen, die ich für mich und meine Selbstständigkeit tun will. Da bin ich diejenige, die die Prioritäten festlegt. Das andere ist, wenn ich mir To-Do-Listen schreibe, und ich weiß, es werden sehr viele lachen, wenn sie das hören. Ihr kennt ja so To-Do-Listen, die kein Ende haben, To-Do-Listen, die immer länger werden, dann schiebt man To-Do-Listen von Woche zu Woche mit und man kriechen dann so To-Dos von einer in den nächsten Monat und so weiter und man nimmt die so mit. Sich bei jedem To-Do, was man sich auf so einen Zettel schreibt oder in so eine App reintippt, 2 Fragen zu stellen. Die eine Frage ist, wie viel Energie wird mich das kosten? Das ist eine sehr interessante Frage, stellt sich fast keiner. Und die andere Frage ist auch ganz realistisch, wie viel Zeit wird mich das wirklich kosten? Weil Leute sich so Sachen in den Kalender schreiben wie Steuererklärung machen. Ja, da brauche ich doch, also wenn ich das als To-Do sehe, da laufe ich auch schreiend weg, weil ich mir denke, was heißt das denn jetzt genau? Was sind die Unterpunkte davon? Wie lange kostet mich das Zeit, die Ausgaben von 24 zu sammeln? Das ist ja keine Sache von 30 Minuten. Und auch sich keine To-Dos reinzuschreiben, die eigentlich Projekte sind, also so solche Geschichten, wo man sagt, so dann kannst du dir das nochmal als Projekt staffeln und dir diese To-Dos, die kannst du dir dann eintragen und dann trotzdem noch die Frage zu stellen, wie viel Zeit wird mich das kosten, wie viel Energie wird mich das kosten und gerade diese Energiefrage, es gibt Menschen, für die ist das die Hölle, irgendwo anzurufen. Die Hölle auf Erden. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Dann gibt es Menschen, die sagen, oh, ich muss noch diesen Anruf tätigen. Und dann schieben die das einen ganzen Tag vor sich her, bis irgendwann die Sprechstunde rum ist oder bis irgendwann die Zeit rum ist. Und dann, ah, ich mach's morgen. So, und dann geht es aber die ganze Zeit im Kopf, ist das fängt einen an zu lähmen fast. Und auch dahin zu gehen, okay, mich kostet das viel Energie, vielleicht mache ich es direkt morgens. Eat the Frog, kennen viele auch. Mach es direkt am Anfang des Tages, dann hast du es weg. Und den dritten Tipp, den ich tatsächlich habe, ist, sich bei all diesen ganzen Projekten oder Sachen, die man so parallel am Laufen hat, immer wieder reflektierend die Frage zu stellen, will ich das noch machen? Also zu reflektieren im Sinne von, das muss auch nicht viel Zeit kosten, sich hinzusetzen, sich irgendwie schöne Musik anzumachen, wenn es einem hilft, eine Kerze anzuzünden, was auch immer, einen Tee zu trinken und sich ganz einfache Fragen zu stellen wie, tut mir das noch gut? Mache ich das gerne? Gibt mir das Kraft? Gibt mir das nicht ausschließlich Geld, also auch gerade bei beruflichen Sachen. Ne? Natürlich, wir müssen alle Geld verdienen, definitiv. Aber wenn ich mehrere Standbeine habe und ich merke, ein Standbein beschert mir Bauchschmerzen oder ein Projekt beschert mir Bauchschmerzen, dann nicht warten, bis das Magengeschwür kommt, sondern sich irgendwie die Frage zu stellen, ab und zu, will ich das noch machen? Ist das noch das, was zu mir passt? Wir sind Menschen, die entwickeln sich und vielleicht entwickelt man sich auch aus Projekten raus, aus Ensembles raus, aus Anstellungen und so weiter raus und dann kann man immer wieder sortieren. Ich finde, das ist also, genau, Braindumpen, To-Do-Listen anständig schreiben und reflektieren, das sind die drei Sachen, die ich immer sage und die ich den Leuten immer wieder sage und dann kommt, ja stimmt, ja das müsste man mal machen. Und ich so, ja lass die ganzen müsste, sollte Wörter raus, weil wir haben, auch das ist ein Satz, den ich sehr oft sage, wir haben kein Wissensproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Mhm. Die Leute kommen nicht ins Tun. Und das mag jetzt für Menschen wie dich und mich leicht klingen, weil wir gerne umsetzen. Aber auch da kann man sich ja seine Strategien bilden, sei es jetzt irgendwelche Erinnerungsstrategien, irgendwelche Klebezettel. Das Handy hat mittlerweile 5000 Apps, die man nutzen könnte, um sich zu erinnern. Seinen Social-Media-Konsum vielleicht ein bisschen einzuschränken, ein bisschen weniger YouTube zu gucken und dafür mal ein Buch zu lesen. Das sind auch so Sachen, was ich denke. Ne? Und alles, das wissen alle. Alle wissen das und trotzdem hängen sie in Mustern, in Schleifen fest und erzählen mir dann, oder das kennst du auch, den Satz, ich habe einfach keine Zeit. Und ich habe einfach keine Zeit, ist die größte Lüge, die sich die Menschen selber erzählen. Kann man sich gerne weitererzählen, aber eigentlich ist es einfach nur, ist es nicht meine Priorität. Mhm. Und wenn man das mal geschnallt hat, dann kann man, wie du und ich, sehr viele Dinge gleichzeitig handeln, weil man sich auch immer wieder die Fragen stellt, ist es noch richtig? Passt das noch zu mir? Und wenn es nicht mehr passt, Konsequenzen zu ziehen und nicht zu sagen, ja, ich schleife das jetzt mal noch 2 Jahre mit mir rum, auch wenn ich irgendwie nachts nicht schlafen kann.
Wow. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Ich ganz ehrlich sein soll, mein Vater. Auch am längsten. Ja, mein Vater. Er ist Musiker. Der hat sehr, sehr, sehr viele Prägungen natürlich auch als Vater reinkommen. Aber vor allem als Pädagoge, als Musiker, als Selbstständiger. Ich habe halt einen selbstständigen Papa gehabt. Und für mich war das immer selbstverständlich, dass das geht. Es gab keinen, das geht halt nicht, sondern das geht schon. Ja, doch. Es gibt mehrere Mentorinnen und Mentoren, die ich später hatte, aber die längste Prägung und intensivste auch ist mein Vater.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Freiheit. Also ich habe meine Erfolgsdefinition mehrfach umgestellt in den letzten Jahren.
Das kennst du genau.
Das kenne ich auch. Also irgendwann war ich mal bei so und so 4.000 Euro im Monat verdienen, also sehr oberflächlich gedacht in Geld. Da habe ich auch eine Zeit gehabt oder so und so viel Follower haben. Also ich war eine Zeit lang in diesen Zahlendingern auch. Ich habe aber irgendwann geschnallt, dass Erfolg für mich eigentlich bedeutet, dass ich morgens um 8 aufstehen kann und frei entscheiden kann, was ich heute machen will. Und trotzdem meine Miete bezahlen kann und trotzdem, und wenn das viel Geld ist, freue ich mich auch, aber wenn es nicht ist, ist auch okay. Also so, das merke ich es bei mir, es ist wirklich ein Ding von, ich bin frei in dem, was ich tue, bin jetzt auch in meiner Anstellung sehr frei in dem, was ich tue, das macht es sehr viel angenehmer, es ist nicht ein Gefühl von, ich bin weisungsgebunden und mir wird von oben diktiert, wie ich das zu machen habe, weil das wird mich krank machen. Und es ist schon lange nicht mehr ein, ich muss auf der Bühne gestanden haben oder ich muss, weil das kommt irgendwie von selbst. Ich merke so, es fliegt wirklich einem dann zu, wenn man sich so ein bisschen entspannt und denkt, ey, ich habe so viel investiert. Ich habe so viel gemacht schon. Ich muss nicht mehr so viel ackern. Ich muss nicht mehr so viel ballern und irgendwie die Leute zu spammen, damit, wie toll ich bin. Weil das habe ich auch eine Zeit lang natürlich gehabt. Habe ich auch als Erfolg gesehen. Und so seit ein paar Monaten merke ich, es ist einfach Freiheit.
Super. Schön. Und was treibt dich an? Oder hast du noch eine Vision?
Also ich bin hier jetzt nicht auf deiner Couch, sondern so generell.
Auf der bist du auch.
Auf der Couch bin ich auch. Physisch gerade. Nee, also ich bin auf dieser Welt mit dem, was ich jetzt gerade alles so tue, um Menschen zu inspirieren. Und zwar egal mit was. Also auch das ist eine schöne Erkenntnis. Ich mache sehr viel und das mache ich total gerne. Aber es ist egal, was ich mache. Immer wenn ich was mache, inspiriere ich Menschen. Und meine Vision dahinter ist, möglichst vielen Menschen dieses Licht zu zeigen und ihnen irgendwie eine Möglichkeit zu zeigen, wie es auch geht. Das heißt, auch so ein bisschen alternativer jetzt. Ich bin ja auch Yogalehrerin, auch das ist in unserer Branche irgendwie immer noch so sehr, wird immer noch so ein bisschen belächelt im Sinne von, ach, jetzt macht sie auch noch Yoga oder jetzt macht sie auch noch so ein Körperkram. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wird euch allen mal gut tun. Also ihr müsst nicht alle Yoga machen, aber, ne? Und also auch, ob ich jetzt als Yogalehrerin einen Yogakurs gebe oder einen Flötenworkshop oder vor einer Studiengruppe in der Hochschule stehe, ich inspiriere immer Menschen. Und ich kann auch ganz gut in den Hintern treten, liebevoll. Das heißt, auch das ist so in meiner Natur, Menschen zu motivieren, in die Umsetzung zu kommen und mir Leute dann sagen, die monatelang nicht den Hintern hochbekommen haben, zu sagen, ey, nach deinem Webinar oder nach deiner Insta-Story oder nach deiner Podcast-Folge habe ich endlich diese eine Sache gemacht, vor der ich mich seit 3 Monaten drücke. Und wenn ich das mehr machen darf und mehr Menschen damit irgendwie inspiriert bekomme, dann ist alles tutti frutti. Und dann ist es auch völlig egal, was ich mache. Das ist so, das hat sich bei mir dann auch gelöst, dass ich dachte, ich muss mich auf eine Sache spezialisieren, weil die Leute sonst, das kennst du, die Leute wissen ja nicht, wo sie dich in welche Schublade. Ja, ich bin halt ein ganzer Schrank. So, ich bin halt kein eine Schublade, funktioniert bei mir nicht, sondern ich bin eine ganze Riesenkommode mit, keine Ahnung, 18 Schubladen. Und auf dieser Kommode steht ein fettes Wort, das heißt Inspiration. Und das ist so mein Antrieb, wo ich so merke, wenn mich jemand so anschreibt, wie das du ja auch kennst, mir so eine Mail mit 8000 Zeichen gefühlt schreibt, sitze ich da und heule wie ein Schlosshund aus absoluter Berührung, weil ich denke, wie schön ist, dass ich das machen darf. Ja, ich habe keinen Cent verdient gerade und das ist völlig egal. So, weil wenn ich da auch nur... Ich habe meinen Blog gestartet mit dem Satz, wenn es nur einer Person hilft, hat es sich schon gelohnt. Und das habe ich mit dem Podcast gemacht und dass das heute nicht nur eine Person ist, weiß ich. Aber das ist immer noch dieser Satz in mir, dieses, wenn es eine Person weiterbringt, wenn es einer Person hilft, was ich da erzähle, dann ist es mir total egal, wenn mir 30 Leute in die Timeline kacken und sagen, ist ja alles scheiße, was du machst. Kann ich mitleben.
Genau. Ja, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch, liebe Saskia. Und ich gebe dir einfach nochmal die Chance für ein Schlusswort, was auch immer du uns noch mitgeben möchtest.
Atmen. Atmen. Zwischendurch mal atmen. Ich habe gerade einen guten Kollegen eine Technik gezeigt, Pomodoro-Technik, das kennen vielleicht viele, nutzen auch die meisten nicht. 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Kann man aus dem Zeitmanagement, aus der Büro-Zeitmanagement-Ecke sich auch fürs Üben nutzen. Und in den 5 Minuten halt mal atmen. Also wirklich, nutzt euer Atemorgan dafür. Weil das ist das beste Mittel, um sich zu zentrieren und um sich ins Hier und Jetzt zu holen. Egal, was man da draußen gerade so macht und egal, wie stressig es gerade ist, also um mal 10, 12 tiefe Atemzüge zu nehmen, haben die meisten Menschen Zeit und danach geht es einem besser. Also ganz egal, wie gestresst ihr gerade seid, atmen, tief Luft holen und vor allem ausatmen.
Super. Ich danke dir sehr, liebe Saskia.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unsere Gespräche 26.
Ich auch.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene. Thank you.